Atz. Doch dann fielen plötzlich Schüsse, Panik brach aus. Am Ende viele Tote und Verletzte. Ist das Thema in den Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bei Schüssen an einer Schule in Graz in Österreich sind nach 9 Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Wolfgang Fechtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem Bericht des Verfassungsschutzes hervor, den Innenminister Dobrindt am Vormittag vorgestellt hat. Demnach wurden knapp 38.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund gezählt, ein Anstieg um rund 47%. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten stieg laut Dobrindt um etwa 38% auf knapp 6.000 Straftaten. Vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes gab es zudem eine Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner unterstrich, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere. Das House of Games sei einzigartig wie Berlin und werde der Computerspielbranche Rückenwind geben. Davon sei er überzeugt, betonte der CDU-Politiker. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist aus Israel abgeschoben worden. In israelischen Medien sind Bilder zu sehen, die sie in einem Flugzeug zeigen soll. Sie war zusammen mit 11 weiteren Menschen verhaftet worden, die mit einem Schiff auf dem Weg nach Gaza waren. Aus Israel Bettina Meyer.
Greta Thunberg soll der Abschiebung zugestimmt haben. So wie 3 weitere der 12 Crewmitglieder der Flottille Madeleine, die versucht hatte, nach Gaza zu fahren. Außerdem sollen sich die Aktivisten dem israelischen Verteidigungsminister Katz zufolge geweigert haben, Videos des Angriffes der Hamas-Terrororganisation vom 7. Oktober anzuschauen. Katz hatte dies angeordnet. 8 der verhafteten Aktivisten weigern sich, Berichten zufolge unterdessen Dokumente zu unterschreiben, in denen sie ihrer Abschiebung zustimmen. Sie sollen nun in einer Haftanstalt bleiben, bis ein Gericht die Ausweisung anordnet.
In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht eine Explosion in einem Café gegeben. Kurz nach 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, berichtet die Polizei. Kurz darauf brannte die Eingangstür des Lokals, auch ein Fenster wurde zerstört. Ein Angestellter des Cafés löschte den Brand, noch bevor die Feuerwehr eintraf, verletzt wurde niemand. Umherfliegende Trümmerteile haben ein geparktes Auto und ein Motorrad beschädigt. Experten des Landeskriminalamtes ermitteln jetzt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Hintergrund ist unklar. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 17 Grad, Friedrichshagen 18, Grünow 15, Guteborn 21 Grad. Morgen erst bewölkt, aber meist trocken, später ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Jetzt weiter für Sie im Studio, Bernhard Kempf. Ja, Sie haben es vielleicht schon eben auch in den Nachrichten gehört und vielleicht auch eine Eilmeldung heute früh auf Ihr Handy bekommen. An einer Schule im österreichischen Graz, da sind heute Morgen mehrere Schüsse gefallen. Die Schule hat daraufhin einen Notruf abgesetzt. Lange Zeit war die Lage sehr unübersichtlich und wir wollen mal versuchen, das Ganze für Sie zu sortieren, einzuordnen. Deshalb ist jetzt unsere Österreich-Korrespondentin Silke Hane zugeschaltet. Frau Hane, es gibt aktuell eine Menge Gerüchte und Spekulationen auch im Internet. Was gibt es denn bisher an gesicherten Informationen?
Also klar ist, dass heute Morgen die Polizei wegen Schüssen alarmiert wurde an einer Oberstufenschule in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs und dass dann da ein richtig großer Einsatz gelaufen ist. Und mittlerweile hat die Polizei auch die Zahl der Toten bestätigt, nämlich, dass es 10 sind. Das hatte zuvor schon die Grazer Bürgermeisterin Elke K. gesagt. Die hatte auch gesagt, dass darunter 7 Schülerinnen und Schüler sein sollen und eine erwachsene Person. Und auch, dass der Täter unter den Toten ist, ist jetzt bestätigt.
Was weiß man über den Schützen?
Sehr, sehr wenig. Die Polizei geht davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Es wird spekuliert in verschiedenen Medien, dass er ein ehemaliger Schüler der Schule ist. Und auch über seine Motive wird spekuliert, wie das in Boulevardmedien auch in Österreich natürlich so üblich ist. Um 15 Uhr wird es eine Pressekonferenz der Einsatzkräfte des Innenministers und des Bundeskanzlers geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht weitere Einzelheiten rauskommen, aber momentan weiß man wirklich recht wenig.
Dauert denn die Polizeiaktion aktuell noch an?
Also die Gegend um die Schule bleibt abgeriegelt, auch wenn keine Gefahr mehr besteht, denn dort läuft jetzt natürlich auch erstmal die Beweissicherung. Das Gebäude ist evakuiert worden, die Schülerinnen und Schüler sind an einen sicheren Ort gebracht worden, werden betreut von Kriseninterventionsteams.
Jetzt stelle ich mir vor, für Eltern, die Kinder an dieser Schule haben, über die wir reden, muss das ja wirklich der blanke Horror sein. Da klingelt plötzlich das Handy, die Polizei ist dran. Wissen Sie was drüber? Sind Eltern da möglicherweise heute in Panik zur Schule gefahren? Und wenn ja, gibt's für die da auch eine psychologische Betreuung vor Ort?
Also es ist sehr schnell in einem Sportstadion in Graz eine Anlaufstelle geschaffen worden für Eltern. Und auch dort sind Kriseninterventionsteams vor Ort, die die Eltern betreuen. Zwischendurch hieß es dann auch, dass einige schon vorgelassen werden zu den Schülerinnen und Schülern, die in der Halle nahe der Schule eben betreut wurden. Das heißt, da ist auf jeden Fall ziemlich schnell noch im Laufe des Vormittags eine Anlaufstelle geschaffen worden und eine Betreuungsinfrastruktur, sage ich jetzt mal, angelaufen.
Sie haben ja eben schon von der Pressekonferenz gesprochen, da heute Nachmittag. Wie geht's denn jetzt weiter in Österreich?
Ja, ich denke, dass wir da dann vielleicht Näheres erfahren. Mittlerweile weht an den Regierungsgebäuden in Österreich wehen die Flaggen auf Halbmast. Die Bürgermeisterin von Graz, K., hat auch angekündigt, dass an der Schule in dieser Woche schulfrei sein wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen Zeit haben, zusammen zu sein und das Erlebte zu verarbeiten. Und ansonsten gibt's jede Menge Reaktionen, unter anderem vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der ein Statement verbreitet hat, in dem es heißt, der Horror sei nicht in Worte zu fassen. Und das ungefähr so lauten natürlich auch Reaktionen von anderen Politikerinnen und Politikern.
10 Tote mittlerweile und mehrere Verletzte an einer Schule im österreichischen Graz. Informationen waren das von unserer Korrespondentin Silke Hane. Vielen Dank dafür. Damit haben wir es 14 Uhr und 9 Minuten, 9 Minuten nach 2. Auch hierzulande gibt es Grund zur Sorge, wenn man auf den neuen Verfassungsschutzbericht schaut. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat den am Vormittag vorgestellt und die Zahlen zeigen, Extremismus und die Gewaltbereitschaft in Deutschland nehmen zu und das in vielen Bereichen, etwa beim Islamismus oder auch beim Antisemitismus. Und doch das ist immer wieder ein Thema, vor allem junge Menschen sind es, die sich da im Netz radikalisieren. Darüber habe ich vorhin mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth gesprochen. Wir haben zunächst mal auf die Zahlen geschaut und ich habe ihn gefragt, wie hoch denn der Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr ist.
Also die Behörden haben im vergangenen Jahr rund 84.000 politisch motivierte Straftaten erfasst. Das sind gut 40% mehr als im Jahr 2023. Das hat zum einen zu tun mit der Lage in Nahost. Es gab deutlich mehr Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. Wir erinnern uns an die vielen Demonstrationen, gerade hier in Berlin, pro-palästinensische Kundgebungen. Zum anderen der Ukraine-Krieg, der sich mit Straftaten gerade im Cyber-, im Spionagebereich auch bei uns zeigt weiterhin. Und dann war 2024 ein Wahljahr. Es war ein Jahr mit vielen Landtagswahlen. Die Bundestagswahl, die vorgezogene, hat dann später noch ihre Schatten vorausgeworfen. Und Wahlen sind klassische Ereignisse, um die herum es quasi vermehrt Straftaten mit politischem Hintergrund gibt. Das ist sozusagen normal aus Sicht der Ermittlungsbehörden.
Straftaten sind gestiegen. Welcher Bereich ist denn davon besonders betroffen?
Ja, dem Verfassungsschutz macht vor allem die rechtsextreme Szene Sorgen. Innenminister Dobrindt hat heute gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich gestiegen in Deutschland auf gut 50.000 Menschen. Der Innenminister hatte heute in der Pressekonferenz eine Grafik hochgehalten mit mehreren Balken, wo man die zurückliegenden 10 Jahre sah und einen deutlichen Anstieg der Zahl der Rechtsextremen in Deutschland von Jahr zu Jahr jetzt eben auf einen Höchststand. Und Dobrindt nennt das einen dramatischen Befund. Es sind im vergangenen Jahr 38.000 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund erfasst worden. Aber, das stellt der Minister auch klar, der Linksextremismus spielt auch weiterhin eine große Rolle. Der Verfassungsschutz spricht von 38.000 Linksextremen in Deutschland.
Eben fiel bei Ihnen schon das Stichwort Spionage und Cyberattacken. Wie sieht's denn hier aus mit Blick auf Russland und auf China? Wo haben denn die Aktionen in diesem Bereich zugenommen?
Beide Länder, Russland und China, sehr wichtige Akteure und Akteure, auf die man vom Verfassungsschutz sehr kritisch blickt. Minister Dobrindt hat einen besonderen Punkt da hervorgehoben, und zwar mit Blick auf den Ukraine-Krieg die Rolle Russlands. Und zwar wirbt Russland immer mehr ungeschulte Einzeltäter an, sogenannte Low-Level-Agenten, so nennt Dobrindt diese Menschen. Er spricht auch von Wegwerfagenten im Sinne von, das sind Menschen, die ein bisschen spionieren sollen im Auftrag von Russland, in Deutschland zum Beispiel. Und wenn sie gefasst werden im Ausland, ist es kein großes Problem für den russischen Geheimdienst. Sie sind keine wichtigen Spione, keine wichtigen Kräfte. Sie haben im Idealfall ihren Job erledigt, ein bisschen spioniert, ein bisschen für Sabotage gesorgt und das war's. Um diese Art von Agenten ging es zum Beispiel auch Mitte Mai bei den Festnahmen in Köln, am Bodensee und in der Schweiz. Das waren Ukrainer, die für Russland spionieren sollten und das waren wohl solche Low-Level-Agenten, ein neuer Trend, wie der Minister sagt.
Hat denn der Innenminister auch die AfD erwähnt? Die ist ja im Verfassungsschutzbericht weiterhin als rechtsextremistischer Verdachtsfall gelistet.
Ja, er hat sie auf Nachfrage erwähnt, die AfD, und zwar im Sinne von, gibt es nun neue Anhaltspunkte für ein Verbotsverfahren? Und da ist es ja so, dass ein Gerichtsverfahren läuft. Die AfD wehrt sich ja gegen die Einstufung als gesichert rechtsextreme Partei. Und so lange will sich der Innenminister, will sich der Verfassungsschutz dann nicht positionieren, was ein Verbotsverfahren angeht. Dobrindt hat sich nur als Minister, als Politiker positioniert und gesagt, er sieht weiterhin ein Verbotsverfahren als den falschen Weg. Er will die AfD lieber politisch stellen.
Einschätzungen und Informationen von Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth waren das zum aktuellen Verfassungsschutzbericht, der heute Vormittag hier in Berlin vorgestellt wurde. Peter Leibinger ist Maschinenbauingenieur, Manager und seit vergangenem Jahr auch Präsident des Bundesverbands der Industrie. Der Verband vertritt die größten Firmen der Republik und die drängen seit langem auf finanzielle Entlastungen. Zum Beispiel bei den Energiepreisen. Leibingers Urteil über die ersten Schritte der neuen Bundesregierung dazu.
Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Das sagt BDI-Präsident Peter Leibinger heute zu Gast in unserer Sendereihe Vis-à-vis um kurz vor 14:30 oder aber jetzt schon in der Inforadio-App.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, die Handballer der Füchse Berlin, die haben es geschafft. Die Berliner gewannen am Sonntag zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. Der letztlich souveräne Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim war auch der Startschuss für einen Partymarathon, muss man sagen. Mit viel Bier und Ballermann-Songs wurde am Abend in Berlin am Badeschiff an der Spree gefeiert. Heute nun, da wurden die Füchse beim regierenden Bürgermeister im Roten Rathaus empfangen. Und dort ist unser Reporter Dennis Wiese. Dennis, für die Füchse sicherlich mehr als nur ein Pflichttermin?
Ja, es ist, wenn ich in diese Augen gucke, dieser Handballer, ist es natürlich im Moment ein Termin von vielen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Seit Sonntagnachmittag sind die im Dauerfeier- und Händeschüttelmodus. Das ist ganz klar. Also so viel Aufmerksamkeit kriegt man natürlich als deutscher Meister im Handball. Aber das ist was Besonderes. Ich stehe hier gerade auch im Roten Rathaus. Da gibt es diesen wunderschönen Säulensaal. Oben so ein bisschen ja pink, Aprikot, dann diese weißen Säulen. Und unten stehen sie, die müden, aber gut gelaunten Männer in ihren braunen Anzügen. Das sind sie nämlich, die Handballer der Füchse Berlin. Jetzt haben sie sich schon alle eingetragen ins Gästebuch der Stadt. Und jetzt gibt's hier Häppchen und in erster Linie aber Saft und kein Sekt.
Schauen wir nochmal zurück auf das, was da war. Die Jungs können machen, was sie wollen. Das hatte ja Trainer Jaron Siebert am Sonntagabend angekündigt und ihnen auch sogar freie Tage in Aussicht gestellt. Wie intensiv wurde denn der historische Titel jetzt gefeiert und vor allem, wie stolz sind die Verantwortlichen?
Also das häufigste Wort, das ich gehört habe in Bezug auf diese letzten Tage, das war Bier. Also es wurde sehr intensiv gefeiert, vor allen Dingen am Sonntagabend, da, als sie dann am Badeschiff waren mit den eigenen Fans, die da ja davor das Spiel in Mannheim verfolgt haben. Also da wurde es rauschend, dann ging es rauschend weiter in kleinerer Runde. Also ich habe gehört, dass die Spieler da auf den Tischen getanzt haben. Das ist natürlich großartig, aber sie sind dafür jetzt fit und wissen natürlich, dass noch ein bisschen was auf sie zukommt am kommenden Wochenende mit dem Champions League Finale beziehungsweise dem Finalturnier. Aber die Verantwortlichen, klar, Bob Hanning beispielsweise, der Mann, der vor 20 Jahren das Ganze übernommen hat, das ist purer Stolz, dass es endlich geklappt hat mit dem deutschen Meistertitel.
Dann lass uns doch mal auf dieses Finalturnier da am kommenden Wochenende, was du gerade schon angesprochen hast, schauen, denn da treffen sie ja im Halbfinale auf Nantes. Wie schätzt du das ein? Kann der Spagat dann zwischen wohlverdienter Titelfeier und dem Final gelingen?
Also ich habe genau vielen Spielern und auch Stefan Kretschmer, dem ehemaligen Profi und jetzigen Sportvorstand, diese Frage gestellt. Wie macht ihr das eigentlich, jetzt umzuschalten vom Feier in den Finalmodus? Und sie sagen, das ist doch klar. Ein Champions-League-Finale, das wird ja in Köln gespielt. Da sind bis zu 20.000 Zuschauer in der Halle. Mehr geht nicht nach diesem Titel. Also, und dafür sind die einfach gut und hungrig genug, um auch diesen Titel noch zu holen im Idealfall.
Großer Empfang, also wir haben es gehört, heute beim regierenden Bürgermeister für den neuen deutschen Meister in der Handball-Liga, die Füchse Berlin. Und live zugeschaltet war das Dennis Wiese. So, wir schauen aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Temperaturen 18 bis 20 Grad, 22 Grad sind heute noch drin. Dabei kommt Regen auf, später auch Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zieht der Regen dann Richtung Osten ab, dann geht's runter auf 12 bis 10 Grad. Ja, und dann wird es meist sonnig, mehr Sonne bei höchstens 21 Grad. Und am Donnerstag, dann kommt der Sommer endlich mit viel Sonne und höheren Temperaturen erst bis 25 Grad. Und Richtung Wochenende sind dann auch 30 Grad drin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Dann können wir auch schon die Badehose rausholen. Birgit Röhricht.
Und ich starte mit einem Hinweis zunächst für Angermünde. Dort brennt eine Lagerhalle. Sie sollten dort mit Rauch und Geruchsbelästigung rechnen und bitte halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Die Feuerwehr ist dort bereits im Einsatz. Vorsicht auf der A115 in Richtung Dreieck Nudetal. Zwischen Kleinmachnow und Potsdam-Babelsberg liegen Fahrzeugteile auf der rechten Spur. Staus und Verzögerungen in Brandenburg auf der A10. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland, zwischen Dreieck Werder und Lees plus 45 Richtung Dreieck Werder, zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 30. Östliche A10 Richtung Barnim, zwischen Dreieck Spreeau und Freinbrink 15 Minuten mehr. A15 Richtung Dreieck Spreewald, zwischen Boblitz und Dreieck Spreewald plus 20. Gute Fahrt.
14:20 Uhr haben wir es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Bernhard Kempf. Ja, Trauer und Entsetzen in Österreich. In einer Schule in Graz hat es einen Amoklauf gegeben. Das Ganze hat sich so gegen kurz vor 10 abgespielt. Der österreichische Bundeskanzler spricht von einer nationalen Tragödie. Erstes Thema in die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
In Graz in Österreich hat ein bewaffneter Angreifer in einer Schule mindestens 9 Menschen erschossen. Nach Angaben der Grazer Bürgermeisterin handelt es sich um mehrere Schüler und mindestens ein erwachsenes Opfer. Auch der mutmaßliche Täter sei tot. Laut dem Fernsehsender ORF war er ein ehemaliger Schüler der Oberschule. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter allein gehandelt, hieß es von der Polizei. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr. Der Großeinsatz ist inzwischen beendet. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem Bericht des Verfassungsschutzes hervor, den Innenminister Dobrindt am Vormittag vorgestellt hat. Demnach wurden knapp 38.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund gezählt, ein Anstieg um rund 47%. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten stieg laut Dobrindt um etwa 38% auf knapp 6.000 Straftaten.
Auf allen Bereichen, sowohl auf der Straße als auch im Netz, sehen wir steigende Aktivitäten, steigende Angriffe. Und deswegen braucht es darauf auch eine klare und harte Antwort unserer Politik gemeinsam mit dem Verfassungsschutz und der weiteren Behörden.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner unterstrich, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere. Das House of Games sei einzigartig wie Berlin und werde der Computerspielbranche Rückenwind geben. Davon sei er überzeugt, betonte der CDU-Politiker. Israel hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ausgewiesen. Wie das israelische Außenministerium mitteilte, ist Thunberg über Frankreich unterwegs nach Schweden. 3 weitere Aktivisten würden ebenfalls in ihre Heimat zurückkehren. 8 Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffes blieben vorerst in Haft, hieß es weiter. Sie hatten sich laut einem Medienbericht geweigert, die Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen. Darunter sei auch die französische EU-Parlamentsabgeordnete Hassan. Israels Innenminister Abel erklärte, er werde nicht zulassen, dass die Souveränität seines Landes durch solch provokative Aktionen untergraben werde. In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht eine Explosion vor einem Café gegeben. Kurz nach 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, berichtet die Polizei. Kurz darauf brannte die Eingangstür des Lokals, auch ein Fenster wurde zerstört. Ein Angestellter des Cafés löschte den Brand, noch bevor die Feuerwehr eintraf, verletzt wurde niemand. Umher fliegende Trümmerteile haben ein geparktes Auto und ein Motorrad beschädigt. Experten des Landeskriminalamtes ermitteln jetzt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Hintergrund ist noch unklar. Im vergangenen Jahr haben sich knapp 292.000 Menschen in Deutschland einbürgern lassen. Das sind so viele wie nie zuvor, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Dazu beigetragen hat den Angaben zufolge eine Gesetzesreform, die die neue Regierung aber wieder ändern will. Hauptstadtkorrespondent Jimbok Nikcas.
Dadurch konnten Ausländerinnen und Ausländer ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten, auch wenn sie Deutsche werden wollten. Zudem konnten sie schon nach 3 Jahren in Deutschland ihren Antrag auf Einbürgerung stellen, wenn sie sehr gute Sprachkenntnisse oder berufliche Leistungen vorweisen konnten. Diese sogenannte Turbo-Einbürgerung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD nun wieder abschaffen. Sie glaubt, dass dann auch weniger Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland stellen. Die Grünen kritisieren das als Signal des Misstrauens. Der Arbeitsmarkt sei auf gut integrierte Menschen aus dem Ausland angewiesen.
Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer oder Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 17 Grad, Friedrichshagen 18, Grünau 15, Gutebaun 21 Grad. Morgen erst bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später ein Wechsel aus Sonne und Wolken 18 bis 21 Grad. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die deutsche Wirtschaft wird entlastet. Die Bundesregierung hat dazu erste Maßnahmen auf den Weg gebracht und Finanzminister Klingbeil spricht von einem Investitionsbooster. Beim Bundesverband der deutschen Industrie kommt es gut an. BDI-Präsident Peter Leibinger, selbst Unternehmer, sagt dazu, die Bundesregierung hat die richtigen Themen aufgerufen. Ein Stimmungsumschwung in der Wirtschaft sei möglich. Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fehweger hat den BDI-Präsidenten zum Gespräch getroffen.
Vis-à-vis. Herr Leibinger, in den vergangenen Jahren haben die Wirtschaftsverbände zunehmend mit der Ampel gefremdelt. Vom Kanzler fühlte man sich nicht verstanden, vom Wirtschaftsminister nicht unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt wieder alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also das war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt es ja die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema, das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet, im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen. Aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt 3 Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten 3 Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von, wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reich eine Frau aus ihren Reihen. Ja, ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend, die Sprache der Kunden zu sprechen. Und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut.
Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft, einer, der am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, Nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben. Und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in eine Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja da drüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf, ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern, wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können. Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Das sagt Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, zu den konjunkturellen Aussichten für Unternehmen unter der neuen Bundesregierung. Und das Gespräch führte Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fiediger. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, Temperaturen aktuell zwischen 18 und 21 Grad, 22 Grad sollen das heute noch werden. Regen kommt auf, später kommen auch Schauer und Gewitter dazu, die dann in der Nacht wieder abziehen Richtung Osten. Dann geht's runter auf 12 bis 10 Grad. Morgen dann meist sonnig, höchstens 21 Grad und ab Donnerstag kommt dann auch der Sommer bei Temperaturen bis 25 Grad und zum Wochenende dann auch Werte bis 30 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Birgit Röhrecht.
Zunächst ein Hinweis für Sie für Angermünde. Dort brennt eine Lagerhalle. Sie sollten mit Rauch und Geruchsbelästigungen rechnen. Und bitte halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz. Vorsicht auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Liest und Potsdam Nord liegt eine Leiter. Staus und Verzögerungen in Brandenburg. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Liest plus 45 Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben sind es 30 mehr. Im Osten A10 Richtung Barnim zwischen Dreieck Spreeau und Freienbring 15 Minuten plus. Gute Fahrt.
14.40 Uhr, 20 Minuten vor 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio jetzt Bernhard Kempf. Ein Gymnasium in Graz. Heute früh Schüsse fallen, Panik bricht aus. Es dauert nicht lange, dann ist das gesamte Gelände von der Polizei abgeriegelt. Hubschrauber kreisen über der Schule und heute trägt ganz Österreich Trauer. Erstes Thema in den Nachrichten mit Birgit Röhricht.
In Graz in Österreich hat ein bewaffneter Angreifer in einer Schule mindestens 9 Menschen erschossen. Nach Angaben der Grazer Bürgermeisterin handelt es sich um mehrere Schüler und mindestens ein erwachsenes Opfer. Auch der mutmaßliche Täter sei tot. Laut dem Fernsehsender ORF war er ehemaliger Schüler der Oberschule. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter allein gehandelt, hieß es von der Polizei. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr. Der Großeinsatz ist inzwischen beendet. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner betonte, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere.
Das ist einzigartig wie Berlin. Und das gibt der Games-Branche auch so viel Rückenwind, davon bin ich überzeugt. Ein Ort, wo man sich vernetzen kann, verknüpfen kann, etablierte Unternehmen, Entwickler, Start-ups, alles kommt hier zusammen, tauscht sich aus. Wir haben als Berlin unfassbar viele kreative Orte, unfassbar viel spannende Räume und wir setzen die richtigen Schwerpunkte. Das House of Games kommt.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Die israelische Marine hat den Hafen der jemenitischen Stadt Hodeida am Roten Meer angegriffen. Wie die israelische Armee mitteilte, waren an den Angriffen gegen die Houthi-Rebellen zum ersten Mal Raketenschiffe der Marine beteiligt. Zuvor war der Jemen aufgerufen worden, mehrere Häfen des Landes zu evakuieren. Israel wirft den Houthi vor, die Häfen für Waffentransporte zu nutzen. Die Houthi-Rebellen beschießen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen. Außerdem greifen sie regelmäßig Handelsschiffe am wichtigen Zugang zum Suezkanal an. Nach eigenen Angaben wollen sie damit die palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazakrieg unterstützen. In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht eine Explosion vor einem Café gegeben. Kurz nach 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, berichtet die Polizei. Kurz darauf brannte die Eingangstür des Lokals, auch ein Fenster wurde zerstört. Ein Angestellter des Cafés löschte den Brand noch bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Umherfliegende Trümmerteile haben ein gepacktes Auto und ein Motorrad beschädigt. Experten des Landeskriminalamtes ermitteln jetzt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Hintergrund ist noch unklar. Der US-Musiker Sly Stone ist tot. Wie seine Band mitgeteilt hat, erlag er im Kreise seiner Familie einer Lungenerkrankung. Stone wurde 82 Jahre alt. Mit seiner Band Sly and the Family Stone hat der Musiker in den 60er und 70er Jahren die Funkmusik populär gemacht. Zunächst in den Vereinigten Staaten, später in der ganzen Welt. Zu seinen bekanntesten Songs gehören Everyday People und Family Affair. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 17 Grad, Friedrichshagen 18, Grünow 15, Gutebaun 21 Grad. Morgen erst bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 14.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und weiter geht's mit Bernhard Kempf im Studio. Erst vor einer Woche, da musste die U3 zwischen Spichernstraße und dem Wittenbergplatz unterbrochen werden wegen Bauarbeiten, denn die haben den Bahntunnel beschädigt. Jetzt ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck unterbrochen und es betrifft auch die Linie U3 und auch die U1. Das klingt erstmal alles ganz schön kompliziert. RBB24-Reporterin Helena Dehler hat sich das für uns vor Ort mal angeschaut. Vorhin war sie hier bei mir im Studio und hat erklärt, wie man denn jetzt von A nach B kommt, wenn man denn da lang muss.
Ja, also am wichtigsten zu wissen ist für diese Streckensperrung, die U2 fährt. Und zwar als U2 und nicht als U12. Also wie gehabt von Pankow nach Ruhleben oder Theodor-Heuss-Platz. Damit kann man zumindest die derzeitige Sperrung von U1 und U3 von Wittenbergplatz bis Gleisdreieck ausgleichen oder umfahren, indem man eben auf der Strecke die U2 nimmt. Und ich war gerade eben auch noch am Gleisdreieck und da stehen viele Schilder und auch Mitarbeiterinnen der BVG, die helfen, wo sie können, weil die Verwirrung ist schon groß, vor allem bei Touristinnen.
Ich habe gerade gesagt, unten an der Treppe steht, ist ein Plan, in welche Richtung welche U-Bahn fährt. Das sieht man hier drauf nicht. Das sollte irgendwo mehr bezeichnet werden. Das geht ja in beide Richtungen. Also muss man wissen, in welche U-Bahn steigt man, wenn man jetzt zum Potsdamer Platz möchte. Diese Richtung ist das richtig.
Sie müssen Richtung Pankow fahren.
Wirklich? Sehen Sie?
Ja, da habe ich natürlich gerne auch ein bisschen mitgeholfen. Und vor so einem Aufsteller mit den derzeitigen Sperrungen und Umleitungen habe ich dann auch Willi getroffen, einen Berliner. Und er hat es recht gut im Griff gehabt, wie er von A nach B kommt, wegen der Sperrung der U1 und U3. Aber...
Was ich noch viel schlimmer finde, sind die Anzeigen innerhalb der Züge, dass die überhaupt nicht stimmen. Oben stand dem dauernd dran, zwar nach Gleisdreieck, aber dann stand dann Warschauer Straße, ist der nächste Bahnhof. Und wenn Gäste kommen aus anderen Städten oder so weiter und die schauen sich den Fahrverlauf in den Zügen an, der ihnen angezeigt wird, da kommt man nicht mehr zurecht.
Ja, es betrifft tatsächlich vor allem auch die Gäste, mit denen ich gesprochen habe, weil eben die U2 nicht immer bis Ruhleben fährt, manchmal auch bis Theodor-Heuss-Platz ist, da die Verwirrung groß. Willi weiß aber eben Bescheid, deswegen schaut er nicht nur auf die Aufsteller, sondern auch ins Smartphone.
Am besten findet man trotzdem über die Apps raus. Die Deutsche Bahn, der Deutsche Bahnnavigator ist manchmal besser als die App von der BVG.
Ja, ich habe das in der BVG-App auch nochmal angeschaut und auch da ist es meiner Meinung nach eigentlich ganz gut erklärt. Und es ist tatsächlich eine der besten Möglichkeiten, um nochmal nachzuschauen, wie das jetzt da genau ist mit der U1 und der U3. Aber nochmal zu den Gründen. Also, wir haben eine Streckensperrung auf der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Da gibt es Busse anstatt die U-Bahn. Die fahren dann auch die Augsburger Straße an. Der Grund da, der Tunnel der U3 wurde durch eine Baustelle beschädigt. Das muss jetzt repariert werden, soll noch 2 Tage Tage dauern, schreibt die BVG. Und die neue Sperrung auf der U1 und U3 zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck, die kann man prima mit der U2 umfahren. Da werden Schwellen getauscht. Das dauert jetzt noch knapp 3 Wochen bis Ende Juni.
Helena Dehler war das mit Informationen zum BVG-Chaos auf den Linien U1 und U3. Eine Gruppe um die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat symbolisch versucht, die israelische Seeblockade des Gazastreifens über das Meer zu durchbrechen. Der Versuch ist gescheitert. Das Militär nahm Greta Thunberg und ihre Mitstreiter in Gewahrsam. Jetzt wurden sie des Landes verwiesen. 8 Aktivisten sollen sich weigern, aber nicht Greta Thunberg, wie Israel-Korrespondentin Bettina Meyer berichtet.
Auf einem Foto, das in den israelischen Medien kursiert, ist Greta Thunberg in einem Flugzeug zu sehen. Den Berichten zufolge hat Israel die Klimaaktivistin am Vormittag mit einem El Al-Flug nach Paris abgeschoben. Sie soll der Abschiebung zugestimmt haben. So wie 3 weitere der 12 Crewmitglieder der Flottille Madeleine, die versucht hatte, nach Gaza zu fahren. Außerdem sollen sich die Aktivisten dem israelischen Verteidigungsminister Katz zufolge geweigert haben, Videos des Angriffes der Hamas-Terrororganisation vom 7. Oktober anzuschauen. Katz hatte dies angeordnet. 8 der verhafteten Aktivisten weigern sich, Berichten zufolge unterdessen Dokumente zu unterschreiben, in denen sie ihrer Abschiebung zustimmen. Sie sollen nun in einer Haftanstalt bleiben, bis ein Gericht die Ausweisung anordnet. Darunter ist auch eine deutsche Staatsbürgerin. Ein Vertreter der deutschen Botschaft in Tel Aviv sei mit ihr in Kontakt, schrieb der deutsche Botschafter Steffen Seibert auf X. Man werde den Fall verfolgen und konsularische Hilfe anbieten, so Seibert weiter. Unterdessen gehen die Kämpfe in Gaza weiter. Dem Hamas-geführten Gesundheitsministerium zufolge sollen zahlreiche Menschen in Gaza nahe einer Ausgabestelle für Hilfsgüter getötet und verletzt worden sein. Das israelische Militär bestätigte dies nicht. Ein Armeesprecher bestätigte aber, die Houthi-Miliz im Jemen erstmalig von Schiffen aus angegriffen zu haben.
Aus Tel Aviv war das der Bericht von Bettina Meyer. Thema wechseln. In der Nacht kann's im Schlafzimmer schon mal ganz schön laut werden, wenn der oder aber die Liebste schnarcht. Und zwar so laut, dass sich da die Balken biegen. Schnarchgeräusche können fast wie ein Presslufthammer klingen, denn die Lautstärke kann bis zu 90 Dezibel erreichen. Das entspricht so ungefähr dem Lärm einer stark befahrenen Straße. Es gibt allerdings ein paar Hilfsmittel gegen das nächtliche Sägen. Die sind zwar nicht besonders sexy, wer aber einmal erlebt hat, wie ruhig eine Nacht ohne Schnarchen sein kann, der nimmt das gerne in Kauf. RBB-Gesundreporterin Lucia Henrici erklärt, wie das Ganze funktioniert.
Das Problem besteht einfach darin, dass die Zunge und der Unterkiefer zusammen im Schlaf nach hinten fallen und dadurch den Rachen verengen. Dass die Atmung stockt, weil die Zunge nach hinten fällt.
Klaus Klingerberg ist Zahnarzt und spezialisiert auf Schlafmedizin. Wer Symptome einer Schlafapnoe bei sich feststellt, sollte sie unbedingt ärztlich untersuchen lassen, sagt er. Denn auf Dauer kann eine Schlafapnoe gefährliche Folgen haben, wie Herzinfarkt, Schlaganfall und sogar Herzstillstand. Bei einem Verdachtsfall wird ein Besuch im Schlaflabor nötig. Mithilfe der Ergebnisse wird eine passende Therapieform ausgewählt, zum Beispiel eine Zahnschiene.
Wir Zahnärzte haben letztendlich die Möglichkeit, mittels bestimmter Zahnschienen den Unterkiefer so weit nach vorne zu bringen, dass die Schlafapnoe und das Schnarchen aufhört.
Die 2-teilige Schiene wird individuell passend für das Gebiss des Patienten angefertigt und sorgt so dafür, dass der Kiefer nach vorne verlagert wird. Diese Therapie wird vor allem bei leichten Apnoeformen versucht. Bei mittleren bis schweren Fällen könnte eine Überdrucktherapie helfen, auch CPAP genannt, für Continuous Positive Airway Pressure, kontinuierlicher Atemwegsüberdruck. Dabei nutzen Betroffene nachts ein spezielles Apnoegerät. Durch eine Nasenmaske wird kontinuierlich Luft in die Atemwege geblasen, damit sie dauerhaft offen bleiben. Die Maschine löst allerdings nicht die Ursache der Schlafapnoe, sondern lindert auf Zeit die Symptome. Dauerhaft hilft manchen Patienten darum nur eine Operation.
Wenn die Indikation richtig gestellt ist und alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist das eine etablierte Behandlung, die auch von der gesetzlichen Krankenkasse natürlich bezahlt wird.
Sagt Michael Rohnen, Kiefer- und Gesichtschirurg. Operiert werden beispielsweise Ober- oder Unterkiefer, um eine Vorverlagerung zu erzielen. Behindert eine stark verkrümmte Nasenscheidewand die Atmung, kann diese korrigiert werden. Auch wenn Gaumen- und Rachenmandeln entfernt werden, gibt es im Hals mehr Platz.
Also wenn man es so platt auf den Punkt bringen will, muss man sagen, wenn nichts anderes mehr hilft, dann wendet man diese Operation an.
Welche OP- oder Therapieform Betroffenen auch hilft, Zu Beginn ist es wichtig, das Schnarchen ernst zu nehmen und nicht nur als nächtliche Ruhestörung abzutun.
Was hilft gegen lästiges Schnarchen? Ein Beitrag von Lucia Henerici war das.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Als Mascha Schilinski im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes den Preis der Jury bekam, da war das eine echte Sensation. Nicht nur, weil eine Auszeichnung für das deutsche Kino dort selten ist, sondern auch, weil sie an eine Frau ging. So jedenfalls wird auf Social-Media-Kanälen darüber diskutiert. Tatsächlich sind Filmemacherinnen immer noch benachteiligt, das lässt sich auch durch Zahlen belegen. RBB-Reporterin Marie Kaiser hat recherchiert und bei Mascha Schilinski in Cannes angefangen.
Wir möchten diesen Preis allen jenen widmen, die an Orten leben, an denen es kaum möglich ist, Filme zu machen. Und besonders jungen Filmschaffenden und insbesondere Frauen. Eure Stimmen sind wichtig, gebt sie nicht auf.
Deutliche Worte von Mascha Schilinski. In ihrer Dankesrede in Cannes hat sie junge Frauen ermutigt, an ihre künstlerische Vision zu glauben. Auch wenn der Weg dorthin schwierig sei. Das beginnt schon bei der Filmförderung, wie Zahlen des Bundesverbands Regie zeigen. Im Jahr 2023 gingen nur 28% der Filmfördersummen des Bundes an Frauen. Und wenn Filmemacherinnen gefördert werden, dann oft mit kleineren Summen. Die großen Budgets gehen meistens an Männer. Auch Mascha Schilinski musste laut ihrer Produktionsfirma Studio Zentral mit knappem Budget auskommen. Obwohl In die Sonne schauen ein aufwendiger Historienfilm mit vielen Zeitebenen ist, der das Leben von 4 Generationen von Frauen in einem Dorf erzählt. Gerade solche Stoffe werden oft als Nischenthemen wahrgenommen, erzählt Julia von Heinz, eine der bekanntesten deutschen Regisseurinnen. Ihr Film und morgen die ganze Welt war deutscher Auslands-Oscar-Kandidat. Zuletzt hat sie Treasure mit Lena Dunham und Stephen Fry gedreht.
Ich habe sehr oft selbst erlebt, dass weibliche Themen noch nicht als genauso interessant betrachtet werden wie männliche Themen. Ich habe in Gremien gesessen, wo ich vielleicht ein Drehbuch über eine wunderbare Schwesterngeschichte las. Und dann war es aber ein doch eher männlich besetztes Gremium. Die haben alle gesagt, das ist zu belanglos, das ist kein Kinofilm.
Auch Julia von Heinz musste am Anfang ihrer Karriere schwer um Filmförderung kämpfen.
Ich habe auch meinen Debütfilm, Was am Ende zählt, mit 400.000 Euro gedreht. Und es hat 6 Jahre gedauert, bis ich danach am nächsten Set stand. Ich habe vor Produzenten damals verschwiegen und verheimlicht, überhaupt Kinder zu haben, weil ich ja auch oft danach gefragt wurde, wie ist denn das vereinbar und geht das überhaupt? All das fühlt sich im Nachhinein eigentlich bedauerlich und auch grundfalsch an.
Vor 11 Jahren hat Julia von Heinz den Verein Pro Quote Film mitgegründet, der sich dafür einsetzt, dass Filmfördermittel zu 50% an Frauen gehen sollen. Auch die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg, Susanne Stürmer, hält das für sinnvoll. Denn es wirkt sich auch auf die Frauenbilder aus, die Filme vermitteln. Susanne Stürmer rät Frauen, selbst Produktionsfirmen zu gründen und gibt den Absolventinnen ihrer Uni immer diesen Rat mit auf den Weg.
Banden bilden. Es ist unglaublich wichtig, dass man schon in der Hochschule seine Bande bildet, mit der man dann auch rausgeht. Die Produktion, die Kamera, das Drehbuch, diese Teams, die bleiben oft beieinander. Und diese Fähigkeit, ja, da sind Männer immer schon dran gewesen. Frauen sind da manchmal zurückhaltend. Da achten wir schon sehr darauf, dass wir das unterstützen.
Sagt die Leiterin der Filmuni Babelsberg, Konrad Wolf, im Beitrag von Marie Kaiser. Das Berliner House of Games wird hoffentlich, muss man sagen, kein House of Cards, also kein Kartenhaus, das schnell auch wieder zusammenfällt. Es soll die Szene der Spielentwickler vernetzen. Das ist gleich ein Thema hier bei Michael Castricius, der die Moderation übernimmt.
Fête Vosjeux, die Einsätze für dieses Zentrum für die Games- und Kreativ-Tech-Branche sind gesetzt. Jetzt wird gebaut und dann sollen kreative Spiele für Computer, Konsolen und für Smartphones in diesem House of Games entstehen. In Firmen und aber auch in Startups. Darüber spreche ich mit dem Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche.
Ja, und zwar in einer knappen halben Stunde hier um 15.25 Uhr bei Michael Castrixius. Mein Name ist Bernhard Kempf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und Birgit Röhricht schaut für Sie jetzt noch auf die Straßen in Berlin und Brandenburg. Und bevor das passiert, sage ich Ihnen noch kurz das Wetter. Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Regen ist in Sicht, auch Schauer und Gewitter, maximal 22 Grad. In der Nacht geht's dann runter auf 10 Grad. Morgen dann trocken und viel Sonne, 21 Grad. Und dann, der Michael lacht schon, kommt auch der Sommer.
Der Sommer kommt.
Der Sommer kommt, Michael. Donnerstag 25 Grad und Freitag, du darfst raten, wie warm wird's da?
Ich habe es gestern schon erzählt, 30 Grad.
Wir packen noch was drauf, dann gibt's 30 Grad. Jetzt aber, wie versprochen, der Ausblick von Birgit Röhricht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Wir starten mit dem Hinweis für Angermünde. Dort brennt eine Lagerhalle. Sie sollten dort mit Rauch und Geruchsbelästigung rechnen. Und bitte halten Sie unbedingt Türen und Fenster geschlossen. Die Feuerwehr ist dort bereits im Einsatz. Staus und Verzögerungen gibt es ab 15 Minuten A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest über 60 Minuten plus in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam-Nord und Vöben sind es 30 mehr. Östlich A10 Richtung Barnim zwischen Dreieck Spreeau und Freinbrink hier 15 Minuten plus A20 Richtung Rostock zwischen Straßburg und Neubrandenburg-Ost wegen Bauarbeiten bis 21 Uhr gesperrt. In Berlin wird es jetzt voller und Sie brauchen Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding 15 Minuten plus.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castrizius. Einen schönen guten Tag. Der Amoklauf in einem österreichischen Gymnasium hat dystopische Ausmaße. Mehrere tote Kinder, viele schwer verletzte, Dutzende traumatisierte Schüler. Das Drama ereignete sich heute Vormittag in Graz. Damit beginnen die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bei Schüssen an einer Schule in Graz in Österreich sind nach neuen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000, davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus